Schön, dass Sie alle da sind, dass die Städtische Galerie hier im Stadthaus heute Vormittag so exzellent gefüllt ist. Ihnen allen einen guten Morgen und herzlich willkommen hier in Ostfildern. Hab natürlich vor allem dem Architekten des hiesigen Gebäudes und dem ausstellenden Künstler heute Vormittag ein besonderer Gruß, der Jürgen Meyer-Haar. Herzlich willkommen hier in Ostfildern. Ich grüße ebenfalls Frau Professor Kohl und die Studierenden, die nachher einen Part auch bei dieser Ausstellungseröffnung haben, aber vor allem auch die Verantwortlichen von vor 20 Jahren, als die Entscheidung getroffen wurde, dieses Gebäude zu errichten, hier für die Stadt Ostfildern und allen voran der Altoberbürgermeister und heutige Ehrenbürger der Stadt Ostfildern, Herbert Rösch. Herzlich willkommen, lieber. Sie können sich vorstellen, das war schon eine mutige Entscheidung. Eine mutige Entscheidung, ein solches Gebäude in dieser Art und Weise zu errichten. Und sicher auch nicht unumstritten. Bis heute nicht übrigens. Es gibt Menschen, die lieben dieses Gebäude und Menschen, die finden es weniger großartig. Aber welches öffentliche Gebäude kann ich schon von sich sagen, dass es mehr oder minder automatisch Emotionen hervorruft? Und das ist eine besondere Qualität, eine besondere Auszeichnung und das ist bei diesem Stadthaus der Fall. Und damals waren wir überzeugt, sicher aus guten Gründen, das reicht für die Stadt Ostfildern als großes Gebäude. Aber die Stadt hat sich dynamischer und etwas anders entwickelt. Mittlerweile mussten wir Teile hier schon wieder auslagern und das Stadthaus platzt aus den berühmten Nähten. So viel ist hier los. Nicht nur hier mit der Galerie und den Verwaltungsteilen, auch die Stadtbücherei ist ja vertreten, die Volkshochschule, die Musikschule. Und der Gemeinderat trifft oben im Saal seine weitreichenden Entscheidungen. Also ganz unterschiedliche Gruppen und Menschen, die hier zusammentreffen. Deswegen ist es gut, dass wir zum 20-jährigen Jubiläum eine solche Gelegenheit haben, dieses Gebäude noch einmal in ganz besonderer Art und Weise in den Mittelpunkt zu stellen. Und es ist auch Teil des Projekts der Kulturregion, was oben dargestellt wird, wo wir auch sehr gerne als Stadt Ostfildern mit dabei sind. Also von dem her auch hier wieder sehr unterschiedliche Facetten und Aspekte, wie dieses Gebäude in sich trägt. Ich wünsche Ihnen und uns heute einen sehr interessanten Vormittag mit vielen Einblicken in ganz unterschiedliche Bereiche, dass Sie Gelegenheit haben, Kontakte aufzufrischen oder neue zu knüpfen, je nachdem. Und dass diese Ausstellung einfach einmal mehr zeigt, wie viel auch in der Stadt Ostfildern steckt, als selbstbewusste große Kreisstadt hier mitten in der Region. Und wenn Sie von auswärts kommen, kann ich Ihnen sagen, es lohnt sich immer, nach Ostfildern zu kommen. In diesem Sinne von mir nochmal ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen und ich darf das Mikro weitergeben an die Leiterin unserer Galerie, die Frau Nahn.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Bolay, für die freundlichen Begrüßungsworte. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich zur Ausstellungseröffnung der Ausstellung Maßstäbe. Seit 20 Jahren ist das Stadthaus im Scharnhäuser Park Dreh- und Angelpunkt und zentraler Ort der Begegnungen. Damals Solitär, Jürgen wird sich noch erinnern, ist es heute längst ganz selbstverständlicher Bestandteil des Stadtbildes. Ein Anfang markiert das mehrfach weißgekrönte Gebäude, dessen Pläne sich übrigens in der MoMA Collection in New York befinden, auch für die außergewöhnliche Karriere von Jürgen Meyer-Haar. Zu Hause in der Welt und zu Gast im eigenen Haus. Lieber Jürgen, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über das gemeinsame Ausstellungsprojekt und dass du heute hier bist. Auch meine herzliche Begrüßung geht an Herbert Rösch, ohne dessen bemerkenswertes Engagement wir heute nicht hier stünden. Toll, dass du da bist, Herbert. Ja, und auch ich begrüße sehr herzlich Frau Professor Sibyl Kohl vom IDG, Institut für Darstellen und Gestalten der Uni Stuttgart. Jürgen hat ja unter anderem auch in Stuttgart studiert und ich freue mich, dass mitten in der Sommerpause sich eine Gruppe interessierter Studenten und Studentinnen gefunden hat, die Chance zu nutzen, Jürgen Meyer-Haar, Leben und Werk besser kennenzulernen. Ihr wart inzwischen dann auch in Berlin, habt ihn dort besucht in seinem Büro J. Meyer-Haar und wir hören von euch gleich einige Fragen bzw. erleben das Interview mit Jürgen. Ja, Wir befinden uns in einer Ausstellung, die, wie ich meine, sehr gut die Denk- und Arbeitsweise von Jodmeier Haar transportiert, an den Schnittstellen zwischen mutiger Architektur, Kunst, Design, Technologie und Kommunikation spielt auch immer wieder eine ganz wichtige Rolle. Das Ganze in einer Formensprache mit großem Wiedererkennungseffekt, hier sichtbar in einer Skulptur, in Beispielen gebauter Architektur und in den sogenannten Data-Collagen da hinten an der Wand. Aber ich denke, da hören wir gleich noch mehr dazu und ich werde jetzt einfach dieses Mikro anmachen und hoffe, dass die beiden Mikros sich vertragen, wenn so viele Leute da sind, und gebe euch das andere Mikro. Und es wäre super, wenn ihr euch immer kurz noch vorstellt, wenn ihr eine Frage habt. Oder vielleicht machen Sie das?
Ja, wer möchte?
Ja, ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Sibylle Pohl, ich wurde schon vorgestellt. Zunächst an Sie, Herr Boley, an Sie, Frau Nann, an dich, Jürgen. Schön, ich freue mich riesig, dass wir hier sein dürfen und dass wir zusammen mit unseren Studierenden diese Ausstellung eröffnen dürfen, weil uns hat dieses Thema im Frühsommer erreicht und dann, das war ein Anruf an mich, über den ich mich sehr gefreut habe, ob wir uns vorstellen könnten, hier auf dieser Eröffnung ein Gespräch mit Jürgen Meyer-Haar zu führen. Und es war für meinen Mitarbeiter Termin Wollensack und mich erstmal eine Überlegung, dass wir gesagt haben, ja klar, aber wie machen wir es denn? Denn auch so ein Gespräch zu führen im Rahmen einer Eröffnung, jeder kennt die Situation, alle wollen einerseits gucken, andererseits sehen wir alle Leute und ich habe auch schon gehört, hier gibt es wirklich viele Wegbegleiter, ich bin schon gleich mit ein paar hergekommen und höre auch in der Universität im Moment ständig dieses, ach ja, das war mein erster Student von Kyra Bullard oder das war mein erster Praktikant und Jelena Brosic, also insofern, oder Arno Lederer natürlich auch als Jochen Manjans dort ja als wichtige Wegbegleiter hier auf diesem Weg. Und insofern haben wir uns gesagt, dass wir gerne uns intensiver mit der Arbeit beschäftigen wollen, haben einen Lesemonat gemacht im Monat August, wo wir uns eben mit den Publikationen beschäftigt haben, die es ja sehr zahlreich zu Jürgen Meyer-Haar gibt. Und haben dann versucht, Häuser hier anzuschauen und haben sie so in einer gewissen Distanz angeschaut, die Duplikasa in der Nähe von Marbach. Und das ist auch ein bisschen die Herangehensweise des Instituts, dass wir oft, jetzt nochmal als Beispiel die Duplikasa, dass wir versuchen, vor Ort auch nachzuvollziehen, wie ist das gedacht, wie ist das gemacht. Das waren dann auch im Büro, wir haben dann im Oktober Probesuch gemacht und ein langes, sehr offenes, sehr intensives, anregendes Gespräch gemeinsam geführt. Die Studierenden waren auch ganz begeistert, auch im Nachhinein. Und das Interessante ist eben auch aus diesem Blick meines Lehrstuhls, ich habe sozusagen die künstlerische Lehre an der Fakultät Architektur und Stadtplanung mit dem Institut für Darstellen und Gestalten. Und gerade auch diese Offenheit gegenüber dem, Kunst und Architektur zusammenzubringen und dieses gelebte Werk, was darin so intensiv ist, man sieht es, wenn Sie vielleicht nachher nochmal genauer gucken wollen, ein Thema, was dich ja sehr dann angefangen hat zu beschäftigen und später eigentlich die Grundlage für das ganze Werk war, sind ja diese Datensicherungsmuster, die in den Innenseiten von Briefumschlägen sind, wo die Daten eben nicht durch das gegens Licht halten der Briefumschläge erkannt werden sollen. Das heißt, es ist eine Art Störung, eine Art Schutz. Und diese Frage bedeutet ja, dass man auch eine gewisse Grenze setzt, schon in einem Papier, was so einen langen Weg zurücklegt, durch das Bedrucken hat man sozusagen eine Art Grenze errichtet. Und diese Grenze ist letztendlich auch eine Beschreibung zwischen wirklich sehr privaten Dingen und einer Öffentlichkeit, durch die so ein Brief ja auch wandert. Und dieses Motiv praktisch zu erkennen, dass ein solches Muster schon so ein wesentlicher Faktor ist in unserer Zeit, das hat uns eben auch thematisch sehr beschäftigt, dass du das so stark setzt, bis hin eben in diese ganzen verschiedenen großen Maßstäbe, weil das eigentlich ganz, das ist eigentlich eine Führung durch dein ganzes Werk geworden, kann man sagen. Und wir waren sehr erstaunt und beglückt, dass wir das hier im Stadthaus auch schon entdeckt haben. Es ist also schon ein Thema, was du ja sehr früh aufgebaut und für dich entwickelt hast. Und du hast auch uns im Büro erzählt, dass das für dich mit diesem Gebäude auch sozusagen so eine Keimkonzentrationszelle ein bisschen ist, dieses Gebäude. Ja, da ist eigentlich alles schon enthalten gewesen. Und gleichzeitig haben wir auch vernommen und gehört, wie vielfältig es ist und wie schwer es ist, dann in diesen Schritt zu kommen, auch so ein Gebäude tatsächlich zu bauen. Und insofern möchte ich Sie auch anregen, wir wollen auch ein bisschen von dem Gebäude erzählen. Ich übergebe gleich an die Studentinnen und von daher fanden, ja, dass das, also dass auch diese diese Setzung von so einem Thema so vielfältig ist, da muss ich sagen, das fand ich auch als Künstlerin sehr hoffnungsvoll. Das gefällt mir einfach auch mit Ausblick sehr gut. Wir haben auch darüber gesprochen, was heißt das eigentlich, als Künstler im Architekturraum zu sein, jetzt auch im Fall von Jürgen. Also wie ist Jürgen Meyer-Haar in der Kunstwelt und wie geht gleichzeitig die Kunstwelt oder die Architektenwelt mit so einem künstlerischen Werk, was so ausgeprägt ist. Und dass das bisher oft auch so zwei Seiten sind, die das auch ein bisschen skeptisch jeweils angucken, ist, glaube ich, ein Punkt, den wir zukünftig, gerade dadurch, dass wir auch nicht mehr auf das Repetitive so stark angewiesen sind, sondern eben heute auch Freiheiten haben, Formen zu entwickeln, die wir datenbasiert sehr, sehr entwickeln können. Dadurch ist es, glaube ich, ein hochspannendes und wirklich sehr in die Zukunft weisendes Werk. Das fand ich jedenfalls sehr stark für mich und will über alle einladen, sich deshalb dieses Stadthaus auch nochmal sehr genau anzuschauen. Aber ich möchte jetzt gerne an meine Studierenden übergeben. Ich fange an mit Stella Weithaus und wenn Sie sich vielleicht sonst oder ich stelle kurz vor, das ist Rufen Ruppert, Manuel Müller, Stella Weithaus und Maximilian Sinn. Die sind die vier Studierenden, mit denen wir uns intensiv mit dem Werk beschäftigt haben.
Ja, auch wir Studierenden freuen uns, dass wir jetzt im Rahmen des Seminars hier die Möglichkeit haben, mit Ihnen das Interview zu führen. Und ja, wir befinden uns jetzt mitten hier in der Ausstellungshalle oder im Ausstellungsraum des Stadthauses. Ich meine, neben der Galerie gibt es noch die Bibliothek, verschiedene Bürgerservice-Büros, eben auch der Versammlungsraum oben und die Dachterrasse, was ja eigentlich ein recht progressives Raumprogramm beinhaltet. Und ja, schon für das 20-jährige Jubiläum ist, auch in damaliger Zeit schon recht weit entwickelt war. Und auch im Kontext der Umgebung, es hat sich alles weiterentwickelt, es wurde neu gebaut. Ja, es ist ja neben dem Metropol Parasol eines ihrer prägendsten Bauwerke sozusagen. Und ja, inwiefern oder welchen Stellenwert, welche Rolle hat das Stadthaus hier in ihrer weiteren Laufbahn in Bezug auf ihre Werke, Skulpturen eingenommen?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Auch toll, dass ihr euch so intensiv mit den Arbeiten der letzten 20 Jahre beschäftigt habt. Ich möchte aber ganz gerne auch kurz die Chance nutzen, auch zu begrüßen. Es ist wirklich eine ganz tolle Überraschung gewesen, die Einladung hier auszustellen nach 20 Jahren. Und die Zusammenarbeit mit Holländern hat wunderbar funktioniert. Und wir sind natürlich nur deswegen hier, weil es auch ein tolles Team gab. Uli Wiesler steht hinten in der Ecke. Er war unser Partnerbüro hier vor Ort und mit Thorsten Zwillern, du warst damals, glaube ich, noch nicht dabei. Hier aber aus der Gegend, aus Ruiz, insofern, also wirklich ganz lokal verankert und ein super Team in der Umsetzung für dieses Bauvorhaben. Und natürlich auch der Dank geht an die Stadt und vor allem Herrn Rösch, Herr Fahrländer, Herr Janssen und das ganze Team dahinter, die das Vertrauen in uns, in uns hatten, dieses Projekt umzusetzen. Heute kann ich es auch kaum mehr nachvollziehen, dass es passiert ist, aber damals war das, glaube ich, ein mutiger Schritt nach vorne, auch in die Zukunft und eben auch zu euch als zukünftige Architekten und Architektinnen, der darum geht es eigentlich hier, dass die Zukunft verhandelt wird und auch bespielt wird. Dann sitzt auch noch David Frank, ist auch da, aus Ostbildern, also auch seine Bilder, glaube ich, haben sehr zur Verbreitung des Stadthauses und auch der Wahrnehmung weltweit beigetragen als Fotograf von dem Haus von wirklich ganz frühen Momenten an. Also Sie sehen, das ist nicht nur ein Werk von einer Person oder von einem Büro, das ist ein ganzes Netzwerk an Teilnehmern, Beiträgen, Fachwissen, Risikoträgern, Entscheidungsfindern und so weiter. Und natürlich den ganzen Bürgern von Ostfildern, die das Ganze natürlich auch unterstützen müssen und begleiten müssen, auch beleben müssen, damit das Haus auch wirklich ein Aktivator für die Stadt wird. Aber deswegen ist es eben auch so wichtig, das Haus jetzt wieder auf die Frage zurück, weil das wirklich ein Ausprobieren war, was heißt Gemeinschaft heute oder was heißt Gemeinschaft auch in der Zeit, die sich verändert hat und was jetzt noch bisher gar nicht zum Thema wurde. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so präsent in der Erinnerung ist. Damals hat Ostfildern als eine von drei Gemeinden in Deutschland, und ich lasse mich gerne korrigieren, den Wettbewerb gewonnen, Media.com. Darum ging es, das transparente Rathaus. Wie gehen Gemeinden über digitale Medien, damals Webseiten, mit der Kommunikation, mit den Dienstleistungen, mit ihren Bürgern in ein neues Verhältnis? Also, damals Beantragung von Reisepässen oder Personalausweisen über Webseiten, Beratung, irgendwelche Informationen, Organisationen von allen möglichen Sportgruppen, Fachgruppen, Musikschule über Webseiten und digitale Kommunikation. Das war damals sehr euphorisch, glaube ich, gedacht, aber das Stadthaus hat sich mit diesen Fragen von Kommunikation, auch von Raummanagement auseinandergesetzt. Alle Teilnehmer hier aus dem Haus hatten sich beschwert, sie haben nicht genug Platz. Es war ein bisschen eine Art Restekuchen. In jeder anderen Teilgemeinde von Ostfildern gab es eine Stadtbibliothek, gab es ein Rathaus, also jeder hatte seine eigene Adresse. Hier mussten die alle zusammen, weil es eben kein Haus gab, wo man das unterbringen konnte. Und diese Frage von Dialog, Management, Nachbarschaft innerhalb des Hauses war ein großes Thema. Wir hatten auch zum Beispiel überlegt, wenn alle ummeckern, dass sie nicht genug Platz haben, könnte doch die Bibliothek, wenn die Galerie nicht bespielt wird, hier ihren Leseraum machen. Oder wenn die Galerie offen hat und die Bibliothek zu hat, warum nicht Videokunst zeigen in der Bibliothek zum Beispiel oder Hörspiele oder in der Richtung. Also Medien, die jetzt nicht an der Wand präsentiert werden müssen. Es war dann aus Sicherheitsgründen, territorialem Denken und vielleicht auch natürlich, wie hat es im Management dann passiert, nicht so in der Umsetzung gedacht oder nicht realisiert worden. Aber das waren zumindest die Gedanken, die hinter diesem Prozess der Digitalisierung stehen. Und ich weiß nicht, wie weit die Gemeinden mittlerweile sind, aber wir sind an einiges weitergekommen, aber vielleicht nicht so viel, wie es damals diskutiert war und gehofft war. Insofern sind also die Ansätze, die hier drin stecken, nicht nur gestalterischer Natur, sondern eigentlich ging auch um Management, Logistik, Digitalisierung in der Gemeinschaft und so weiter. Deswegen vielleicht auch die Datensicherungsmuster, Entschuldigung. Das war dann schon ein erster Ansatz zu sagen, wo liegen dann in so einer Kommunikation die Grenzen von Privatheit, Persönlichkeit, Anonymität, aber auch dann natürlich die Öffnung in unterschiedliche auch Engagements, die man in der Gemeinde hat. Das waren dann so Verweise, die sich damit auseinandergesetzt haben.
Ja, dann anschließend würde ich gerne nochmal spezifischer auf die Formensprache zu sprechen kommen, dieses Gebäudes. Und zwar haben sie sich ja dazu entschieden, das Ganze um so ein Atrium rum zu organisieren. Das ist eben sehr markant und dafür steht ja auch dieses Gebäude für diese 5-Grad-Neigung. Und in diesem Atrium wird diese 5-Grad-Neigung wirklich sehr, sehr spürbar. Sie haben sich also dafür entschieden, dass jedes Mal, wenn man sich durch dieses Atrium bewegt, so ein bisschen aus der Mitte gerückt wird, sage ich jetzt mal, dass man so einen gewissen surrealen Effekt erlebt. also einfach eine Andersartigkeit der Wahrnehmung immer wieder aufkommt, sobald man sich in dieses Atrium bewegt. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, inwiefern zu dieser Zeit, also Sie haben ein Haus entworfen für alle Bürger, warum war es ein Anliegen, so ein surreales Moment zu etablieren, so eine Störung der Wahrnehmung? Ja.
Ich glaube, dass Irritation ein wichtiges Medium ist, um Aufmerksamkeit und auch Aneignung zu generieren. Also wenn ich dreimal hingucken muss, um zu verstehen, was da passiert, dann habe ich mich schon automatisch damit beschäftigt und verstehe es besser oder habe zumindest eine Art von Verhältnis dazu. Damals muss man verstehen, das ganze Areal Scharnhausen Park war ziemlich unbebaut. Gegenüber der Supermarkt stand schon mit dem Parkhaus oben. Und die zwei, drei Punkthäuser, die in der Nachbarschaft sind, wurden, glaube ich, gerade gebaut. Die Landschaftstreppe war so am Anfang, glaube ich, noch nicht ganz umgesetzt. Und wir wollten mit dem Stadthaus wie so eine Art Briefbeschwerer machen, damit das die ganze Gemeinde wie so eine Art Anker bringt und einen Ort kriegt, der so als Zentrum funktioniert. Aber wir wollten keinen statischen Schwerpunkt, sondern einer, der sich bewegt, der auch immer wieder so einen anstupst und weiterführt. Deswegen gibt es auch, obwohl es eine sehr reduzierte, minimale Architektursprache benutzt, immer in eine Richtung der X-, Y- und Z-Achse mit Verschiebung um 5 Grad. Also im Boden ist es, glaube ich, mehr. Man sieht außen so eine Art Materialwechsel, auf dem das Haus steht, wie so ein Teppich. Dann die Fassade kippt in die Ost-West-Richtung und hier das Atrium in die Nord-Süd-Richtung. Also immer wieder so eine Art Gegendrehung. Und das war einfach dafür da zu sagen, das Haus also sperrt sich auch so ein bisschen, vielleicht muss ich erst noch einrütteln auf den Ort. Aber so geht es auch allen Bürgern, die hierher ziehen.
Schöner Vergleich. In unserem Vorgespräch haben Sie uns auch darauf hingewiesen, dass eine sehr frühe Arbeit, die Sie gemacht haben, sich mit wärmesensitiver Farbe auch beschäftigt hat. Wir können uns das so vorstellen, dass eine Oberfläche, wenn wir sie berühren, durch unsere Körperwärme die Farbe verändert und wir dadurch über den Kontakt mit einem Möbelstück, zum Beispiel in der Arbeit Heat sieht, einen gewissen Hinweis über unsere Berührung hinterlassen. Also wir selber schreiben uns in der Vergänglichkeit der Zeit oder in der Räumlichkeit auch in diese Oberflächen ein. Und in diesen Arbeiten wurde sehr deutlich, dass die Wärme, die von dem Körper ausgeht, auch was sehr Intimes abbildet. Und beispielsweise durch das Sitzen auf einem Möbelstück mit sensitiver Farbe zeigt sich eigentlich der Körper durch seine Wärme in einem sehr intimen Moment auch und wird sichtbar für die Öffentlichkeit. Und Sie haben uns in gewisser Weise den Hinweis oder die Verbindung gesetzt zu den eben genannten Datensicherungsmustern, die dieses Thema thematisieren, wie wird das Private gegenüber einer Öffentlichkeit auch geschützt, wo wird diese Grenze verhandelt. Und wir waren, als wir uns das Gebäude hier das erste Mal angeschaut haben, mich sehr überrascht und auch begeistert, dass bereits vor 20 Jahren, als Sie mit dem Team das Gebäude gebaut haben, dieses Thema des Datensicherens schon so zentral war. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass in den letzten 2 Jahrzehnten sich das Thema des Privaten und der Daten intensiviert hat und dass in dieser Hinsicht das Stadthaus, was dieses Thema ganz stark kommuniziert, symbolisiert oder darauf hinweisen kann, mir sehr zeitgemäß noch ist. Und ich habe eine Frage an Sie und würde gerne von Ihnen wissen, jetzt 20 Jahre nach Erbauung dieser Räume mit diesen Hinweisen auf diese Verhandlung zwischen dem Intimen und auch der Öffentlichkeit, die einen betrachtet und immer die ständige Frage nach, wie viel Intimität wird wo zugelassen, wissen wir, wo diese Grenze sein kann oder soll, verschiebt sich diese Grenze. Was heißt das jetzt für uns, in diesen Räumen zu stehen, in diesem Stadthaus, was dieses Thema kommuniziert, 20 Jahre, und wo sich dieses Thema eigentlich weiter intensiviert hat?
Das ist eine sehr große Frage natürlich. Und ich versuche es mal vielleicht in zwei, drei Aspekte klein zu brechen. Einmal die Frage von Temporalität, also zeitbasierten Momenten. Und das haben wir ja auch mit dem Regen vor dem Stadthaus, der im Moment gerade nicht läuft, aber hoffentlich bald wieder reaktiviert wird. Oder auch mit den Windlichtern, die vorne an der Straße stehen, die sich auch mit der Zeit und mit dem Wetter und mit der Natur verändern. Und eben auch mit den temperaturempfindlichen Sitzen, wo immer die Performance oder der Moment das Wichtige ist und sich auch in jeder Situation wieder anders dann darstellt. Das wäre vielleicht das eine, wo man sagen kann, Leben oder Gesellschaft ist ein temporärer Prozess und auch wirklich was, was sich ständig in Veränderung befindet. Das ist so das eine und das heißt aber auch, vielleicht ist die Stadt, die städtische Galerie, der exemplarische Raum, wo ständig eine Veränderung passiert und wo wieder neue Themen auch verhandelt werden und neue Fragen von Aktualität diskutiert wird. Aber natürlich in jedem anderen Raum auch, Volkshochschule, Veranstaltungsraum oben, es geht immer wieder um eine Art von unterschiedlicher, man muss ständig am Ball bleiben, damit das Haus lebendig bleibt. So. Der zweite Aspekt mit den Datensicherungsmustern, da geht es vielleicht eher um Neugier oder also Neugier schaffen und gleichzeitig aber auch die Neugier nicht befriedigen im Sinne von die Information nicht preisgeben. Und da gibt es vielleicht auch einen Verweis hin zu was, was sehr Stuttgart-spezifisch oder zumindest Automobilstadt-spezifisch ist. Diese Erlkönige, die ich so aus der Kindheit in Erinnerung habe, die ja auch mit so Mustern bezogen sind, machen ja was Ähnliches. Sie zeigen auf der einen Seite, guck mal, da passiert irgendwas, also Neugier wecken. Und gleichzeitig will man aber auch so viel preisgeben, einmal aus Konkurrenzdenken, aber auch, weil man vielleicht genau diese Neugier weiter schüren will. Und wir haben ein Projekt gemacht hier in der Schellenbasenstraße im Fasanenhof, wo 60er-Jahre-Gebäude, wo viele neue Firmen jetzt drin sitzen, die aus dem digitalen Bereich von Daimler Chrysler kommen, also an neuen Produkten arbeiten, an neuen digitalen Tools, Apps, dass die genau mit dieser Spannung eigentlich arbeiten. Es passiert was Neues da drin, aber ich darf noch nicht so viel verraten. Gleichzeitig wird natürlich dadurch die Neugier größer, also ein Kopplungseffekt, der da entsteht, der aber immer wieder sozusagen diese Zufriedenstellung durch die Informationen, die man eben nicht kriegt, verhindert. Und das sind so Aspekte, die, glaube ich, so einfach in uns als Motor angelegt sind als Menschen.
Um noch eine kleine Frage herzustellen. Sie haben jetzt eben das Gebäude der Schellenbasen angeschnitten und wir haben das auch besucht gemeinsam und dort beobachtet, dass das Datensicherungsmuster, was Sie dort auf die Fassade appliziert haben, tatsächlich im Maßstab von dem Briefumschlagformat auf das Gebäude appliziert wurde, also vergrößert. Und was ist der Hintergrund darin, dass Sie das Muster wirklich in dieser 1:1-Verwendung sozusagen übersetzen und nicht im Prinzip aus dieser Sprache des Verschlüsselns von visuellem eine neue Formsprache entwickeln?
Also ich glaube, immer die Größe des Musters hat mit der Information, die verdeckt werden soll, zu tun. Und deswegen ist es beim Briefpapier eben eher die Buchstabengröße. Beim Auto wird es auch schon vergrößert, da sind es dann vielleicht eher die Elemente von Lichtern, von Türgriffen, von Spiegeln und so weiter. Und bei den Gebäuden geht es eben dann fast in eine Art von Geschossigkeit. Und wenn man eben, in dem Fall ist es hier vielleicht eine metaphorische Verschleierung, aber es soll schon auch diese Neugier und dieses ich verpack was und es passiert hier dahinter was, was in irgendeiner Form mal also dann sichtbar wird, dass das eben dann dementsprechend auch das Gebäude in seinen Architekturelementen verschleiert. Also da geht es dann darum, kann ich die Fenster noch ablesen, sind die Geschossigkeiten noch da erkennbar, solche Themen.
Also ich hätte jetzt eher noch einen Grund, was ich da studieren will. Also ich habe Sie schon im Büro gefragt, aber um das kurz auszuführen, man ist an der Universität wieder gelernt, dass im Architektur das Architektur bei unserer Fakultät wird eigentlich in die Lehre fließt damit ein, dass Architektur immer eine politische und gesellschaftliche Aussage trifft. Wir haben zum Beispiel das einzige Architektursoziologie-Institut und auch das erste Architekturtheorie-Institut ist bei uns an der Universität entstanden. Und ich habe Sie damals im Büro gefragt, was die politische Aussage Ihrer Architektur ist oder was für gesellschaftliche Wünsche Sie damit stellen. Und Sie haben das mit dem Wunsch des Pluralismus einer pluralistischen Gesellschaft beantwortet, dass eben verschiedene Lebensrealitäten parallel nebeneinander existieren können und akzeptiert werden. Aber bei uns an der Universität würde ich jetzt mal so formulieren, gibt es mittlerweile auch andere Themen, nicht nur das Thema einer pluralistischen Gesellschaft. Zum Beispiel hatten wir jetzt letztes Semester, es wird von den Studierenden ausgerufen, ein Mottosemester, und zwar Bauen ohne Beton. Und bei uns an der Universität wird auch die Einbeziehung von öffentlichem Raum in die Architektur ganz arg sehr stark thematisiert. Und deswegen würde ich Sie zwar noch bitten, vor uns, also der zukünftigen Generation an ArchitekturgestalterInnen, ihre Architektur und ihre politische Aussage zu verteidigen.
Also ich merke einfach nur, dass es spannend ist, wenn man mit unterschiedlichen Positionen sich auseinandersetzt und auch Input bekommt, dass eine Art von Diversität bereichernd ist für eine Gesellschaft und dass ich hoffe, dass sich das eben auch im Stadtbild prägt. Das heißt jetzt nicht, dass alles geht, was man versucht, aber das heißt schon, dass es auch immer wieder verhandelt werden muss mit verschiedenen Positionen, die natürlich mit unterschiedlichen Interessen und auch mit unterschiedlichen Konflikten natürlich so ein Projekt machbar machen. Aber ich sehe unsere Architektur, und die hat natürlich auch ihre Reibungspunkte mit anderen Architekturauffassungen, das merke ich ja auch jeden Tag. Ich sehe unsere Gebäude eher als Platzhalter. Also ich sage nicht, das ist jetzt die Lösung für den Ort, sondern es ist eine Möglichkeit, den Ort zu denken, der auch wieder dann die Umgebung reflektiert oder der zumindest auch anregen soll, den Kontext, in dem das Gebäude steht, anders zu sehen und anders zu denken. Oft sind es Elemente, die uns auffallen an einem Ort, die wir hervorarbeiten, die dann zur eigenständigen Architektur wird. Natürlich mit dieser Irritation, die immer wieder produktiv eigentlich angewendet werden soll oder die entstehen soll. Und dieser Platzhalter kann dann vielleicht mal 100 Jahre stehen, aber es ist so, dass es nicht diesen allgemeinen Anspruch hat, das ist jetzt die einzige Lösung an dem Ort, sondern der Moment, der in der Diskussion, in dem Moment der Entscheidungsträger, auch in unserer Fähigkeit des Entwerfens entstanden ist und vielleicht in dem Moment der richtige Moment darstellt, einen Ort zu bestimmen.
Ja, vielen Dank für die Antworten, in denen sich, finde ich, auch sehr stark spiegelt, wie stark immer der Gedanke auch über dieses Wie die Bürgerinnen und Bürger, an welchem Ort das gebaut ist, das bedenken. Und ich fand auch sehr schön hier als Entree, Sie sind alle daran vorbeigelaufen, an dieser Ausstellung unter Leitung von Jamie Moses, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah ja, da sagen Sie selber, aber das finde ich irgendwie so schön ausgedrückt da drin, dass eigentlich als Teil der Ausstellung dieser Gedanke auch einbezogen wird, weil genau diese Frage, wie entwickelt sich das, damit reflektiert wird. Ich übergebe an Sie, Frau Nann.
Ja, ganz herzlichen Dank an euch alle für die tollen Fragen. Jürgen, natürlich an dich fürs Antworten und an Sie, liebe Frau Professor Kohl, für die tolle Kooperation. Ich bin auf offene Ohren getroffen und freue mich sehr, dass das so geklappt hat. Ein großes Dankeschön, ich möchte tatsächlich noch ganz kurz darauf eingehen, geht an die Lichtbildnergruppe Esslingen. Namentlich ist ganz wichtig, Monika Egerer, Uwe Keller, Martin Kerner und Elke Leiner sowie Alfred Müller, sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zweier Foto-Workshops, die im Vorfeld stattgefunden haben, einer davon im Rahmen der Kulturregion, und einige freie Einsenderinnen und Einsender, der Herr Wittmann ist, glaube ich, auch da. Die Frage war wirklich, wie wird das Stadthaus wahrgenommen? Alle genannten haben sich fotografisch auf Suche begeben im Stadthaus, um das Stadthaus, und geschaut, welche Spuren hat der Mensch hinterlassen, welche Rolle spielt der Mensch, wie wird das Haus belebt, wie wird es wahrgenommen. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich dabei beteiligt haben. Ein Dankeschön möchte ich auch an die Beate Quaschling und den Merat Maschai vom Büro J. Meyer H. richten. Beide können heute leider nicht da sein. Ich möchte dich herzlich bitten, unseren Dank zu übermitteln. Ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an Tobias Ruppert, da steht er, für die Umsetzung der Skulptur nach Plänen von J. Meyer H. Tobias, du hast großartig das realisiert. Ganz herzlichen Dank. bedanke mich bei Jürgen Bubeck für die Unterstützung bei der Hängung und für die Unterstützung beim Aufbau. Ich bedanke mich bei allen haupt- und ehrenamtlichen engagierten Menschen in der Galerie. Und last but not least bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Jürgen. Du bist ein Star ohne Allüren. Und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, zu deinen Wurzeln zurückzukehren. Vielen, vielen Dank. Du hast auch tatsächlich das letzte Wort. Das wolltest du noch haben, wolltest nicht mehr?
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt in alle Richtungen Gedanken, es ist wunderbar und vor allem der Dank gilt auch natürlich Sonntagmorgens um 11.15 Uhr hier. Das ist eine große Leistung. Danke.
Ja, Ihnen allen wünsche ich einen angenehmen, anregenden Vormittag, gute Gespräche, einen schönen Sonntag. Ganz herzlichen Dank.